Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. 4 Jahre ist es her, dass die ukrainische Armee die Stadt Butscha zurückerobert hat. Ein Ort, der seitdem weltweit als Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg steht. Nach dem Beginn des russischen Angriffs, 24. Februar 2022, wurde Butscha im Zuge des Vormarsches auf Kiew besetzt. Anfang März berichteten Bewohner von Durchsuchungen, Plündern und Gewalt. Es folgten Hinweise auf Erschießungen von Zivilisten, etwa bei Fluchtversuchen oder bei Kontrollen. Während der Besatzung blieb ein Teil der Bevölkerung eingeschlossen. Mitte März wurden erste Massengräber bekannt, als sich russische Truppen Ende März zurückgezogen haben und ukrainische Einheiten einrückten, wurden zahlreiche Leichen entdeckt auf Straßen, in Höfen und Kellern. Bilder und Videos gingen um die Welt. Internationale Beobachter, Journalisten und Ermittler sprechen von Hinrichtungen, Folter und gezielten Tötungen. Russische Stellen hingegen wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von Inszenierungen. Bis heute ist Butscha damit nicht nur ein Ort der Aufarbeitung, sondern auch ein hochpolitisches Symbol im Informationskrieg. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Filmemacher Dirk Pohlmann. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Zunächst, Ihrer Meinung nach, welche Bedeutung hat Butscha heute für die Ukraine? Ist das ein Ort der Trauer? Ist das ein politisches Symbol oder inzwischen so etwas auch wie ein nationaler Bezugspunkt?
Alle drei Sachen, die Sie gesagt haben, sind sicherlich richtig. Also Butscha ist ein Zentralereignis. Man muss ja auch dran denken, dass zu dem Zeitpunkt, genau Anfang April, die Friedensverhandlungen stattfanden in Istanbul. Und Butscha war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass diese Friedensverhandlungen gescheitert sind. Insofern hat es auch historische Bedeutung. Aber alles, was Sie gesagt haben, alle diese Punkte treffen für die Ukraine zu.
Und da sprechen Sie auch schon die internationale Wirkung an. Wie wurde Butscha denn im Westen wahrgenommen? Eher als Beleg für russische Kriegsverbrechen oder auch als Teil einer stärkeren politischen Erzählung im Krieg?
Auf jeden Fall ist es sehr schnell berichtet worden, und zwar in allen möglichen Ländern. Ich habe unter anderem zum Beispiel Skandinavien, weil ich da gute Beziehungen habe, verfolgt. Und es war der Beleg aus der westlichen Sicht, dass die Russen einen grausamen Krieg führen. Ein Krieg mit Hinrichtungen, mit Folter, also die gesamte Palette der Verbrechen, die in einem Krieg vorkommen. Und damit auch klar machten, dass die Ukraine kämpfen muss. Boris Johnson hatte ja bei den Gesprächen mit Zelensky, die er hatte gesagt, let's just fight, lass uns einfach kämpfen, keine Verhandlungen mit diesen Leuten.
Und da sind wir bei der Aufladung des Themas. Ja, also Sie haben sich ja auch viel mit Medienmechanismen beschäftigt. Warum ist gerade Butscha so stark emotional und politisch aufgeladen worden? Also viel stärker als andere Kriegsereignisse, was davor, aber auch danach gekommen ist.
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es eben auch gut zu benutzen war. Also man kann ja davon ausgehen, dass es auch einen Sinn hatte, dass zu diesem Zeitpunkt, wo die Friedensverhandlungen nach Aussage zum Beispiel des Chefunterhändlers, da war Arachamia, der Ukraine, der auch jetzt wieder aktiv ist, dass man schon die Champagnerflaschen bereitgestellt hatte, weil man eigentlich im wesentlichsten Punkt, er hat gesagt, es gab nur einen Punkt, der für die Russen immens wichtig war, alles andere sei Beiwerk gewesen nach seinen Worten. Und dieser Punkt war die Neutralität der Ukraine. Es ging damals ja noch nicht um die Abtrennung der Novorossiya genannten, also Neurussland genannten Gebiete, also die 4 Oblaste, die wir heute kennen als neue russische Staatsgebiete, sondern es ging noch um die Ukraine in der alten Konstellation. Und Butscha hat es in diesem Sinne, wie man das auch sehen will, ermöglicht oder hat dazu geführt, dass der Krieg weitergeführt wurde und es keine Verhandlungen gab. Insofern ist die Bedeutung auf allen Seiten groß, auch für eben die westliche Erzählung. Für die östliche, für die russische Erzählung ist es wichtig, weil Russland nach diesen Ereignissen, die ja ganz anders interpretiert werden in Russland, die Hilfe und Verantwortung für die Bevölkerung dieser Gebiete übernehmen musste.
Ich habe in der Anmoderation die westliche Sicht auf die Ereignisse der Dinge mehr oder weniger angesprochen. Jetzt wollen wir mal die Kehrseite betrachten. Wo sehen Sie denn bei dem, was passiert ist, noch offene Fragen oder Aspekte, die nicht vollständig aufgeklärt sind, also sogenannte lose Fäden?
Ja, das, was jetzt gerade wieder der russische Außenminister Lavrov gesagt hatte, war ja, warum haben wir bei den Untersuchungen, die stattgefunden haben, es gibt ja auch UN-Untersuchungen dazu, Wenn man nachschaut, wird gesagt, es gab eine Fülle von Überprüfungen der Angaben dazu. Warum haben wir nicht die Namen der Toten, wo sie herkommen? Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Die mehrere hundert Toten, die dort gefunden wurden, dazu kommen ja noch Massengräber mit 70 Personen zum Beispiel innen drin in der Stadt, also verschiedene andere. Warum ist das eigentlich unmöglich aufzuklären, woher sie kommen? Aus russischer Sicht wird ja behauptet, dass es sich eher um eine Inszenierung handelt, also dass zum Beispiel Leichen platziert worden seien, was der Westen strikt ablehnt, als Fake News bezeichnet. Und es gibt weitere lose Enden. Das ist zum Beispiel diese ganze Frage der Friedensverhandlungen. Die würde ich gern nochmal aufgeklärt sehen. Und es gibt auch andere Sachen, die frappierend sind. So hat zum Beispiel der damalige Präsidentenberater Arestowitsch hat sich in einem Interview bewundernd über die Methoden von ISIS geäußert, also zum Beispiel die gezielten Grausamkeiten, Kopf abschneiden, verbrennen, ertränken, und hat sich bewundernd darüber geäußert und hat gesagt, die Kommandeure der ISIS gelten als einige der klügsten und erfolgreichsten Kommandeure, die es derzeit gibt, alles bis ins Detail durchdacht, sogar der Grad der Grausamkeit, Grausamkeit als Schauspiel, das ist unmenschlich, aber auf sehr hohem Niveau, eine kluge Strategie. Ein furchtbarer und merkwürdiger Satz.
Das sind natürlich interessante Hinweise. Gibt es Ihrer Meinung nach noch mehr lose Fäden, die Fragen aufwerfen?
Was wenig bekannt ist, gab es von der New York Times einen Bericht über Folterung und Ermordung von russischen Kriegsgefangenen. Eine war auf Video sogar zu sehen. Dieses Video wurde von der New York Times überprüft und als echt bezeichnet. Und das hat Aufsehen erregt zu diesem Zeitpunkt. Und das zum Beispiel diese Gegenerzählung, was ist dort eigentlich gewesen, ist eine wesentliche. Es gibt ein Gerichtsverfahren, wo in der Tschechoslowakei ein Söldner, also der teilgenommen hat, bei einer georgischen Einheit, das nannte sich Georgische Legion, der dort vor Gericht ausgesagt hat und eine Version erzählt hat, die eher die russische Variante unterstützte. Denn viele von den Toten haben weiße Armbinden getragen oder hatten russische Nahrungsmittelpakete, also sozusagen so Einmannpackung bei sich. Also die weißen Armbinden waren den Ukrainern nahegelegt worden von den Russen als Kennzeichen, dass sie die Besatzung akzeptieren. Warum gerade diese Leute erschossen werden? Und es gab dann auch ein Video, und zwar eine Gruppe unter Sergei Korotkitsch hieß der, der mit dem Azov-Bataillon zusammengearbeitet hat, die haben auf Telegram eine Videosequenz veröffentlicht, die am 2. April 2022 gefilmt wurde. Da waren bereits Einheiten der Ukrainer in der Stadt und waren zur Säuberungsaktion dort. Und da wird er gefragt, es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen. Blaue Armbinde ist das Zeichen, ich bin auf ukrainischer Seite. Es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen, darf ich sie erschießen? Und er kriegt darauf die Antwort ja. Es gibt keine abschließenden Verurteilungen im internationalen Maßstab. Das war für mich auch die Frage, warum das nach 4 Jahren noch nicht der Fall ist. Die Mühlen mahlen da extrem langsam. Aber die Konsequenzen, die sich aus diesem Ereignis ergeben haben, sind extrem schnell bei der Hand gewesen.
Es kann aber Konsequenzen geben. Und zwar, wenn man über dieses Thema nicht vorsichtig genug spricht. Denn in Ländern wie zum Beispiel Deutschland ist die Diskussion absolut sensibel, also auch rechtlich, etwa im Kontext von Volksverhetzungsparagraphen.
Ja.
Wie kann man denn trotzdem kritisch berichten, ohne in problematische Bereiche zu geraten?
Eigentlich nein. Also ich sage, der Sinn von der Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Hier steht ja unter anderem dem Paragraph 130, steht ja der Artikel 5 Grundgesetz entgegen mit der Meinungsfreiheit, was ein blöder Begriff ist, Meinungsfreiheit, also eigentlich Ausdrucksfreiheit, auch Denkfreiheit könnte man sagen, das würde die Sache viel besser treffen. Und das wird eingeschränkt. Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass eine ganze Reihe von Leuten abgelehnt haben, ein Interview zu geben, aus Angst vor den Konsequenzen. Und diese Angst betrachte ich als ein Ereignis oder Effekt dieser Art und Weise, das juristisch zu betrachten, der erwünscht ist. Also das haben wir ja gerade auch von dem Sprecher in der Bundespressekonferenz gehört, der sagte, es geht um die Dominanz in den Informationsräumen und dass sie nicht akzeptieren, dass dort andere Narrative zum Tragen kommen. Und daraus entsteht, dass solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen, eine Art Tango im Minenfeld sind, weil man nie weiß, wann man sich daneben benommen hat. Das ist eines demokratischen Staates nicht würdig.
Es gibt natürlich auch plausible Erklärungen, die das Ganze so als Gewalteskalationsspirale betrachten. Also, die Russen kommen dahin, es ist Frontgebiet Man gerät in Streit mit der ukrainischen Butscha-Bevölkerung, dann kommt es zu Erschießungen, man kommt noch mehr in Streit und so schaukelt sich die ganze Situation hoch. Ohne das jetzt bagatellisieren zu wollen, aber das bedeutet natürlich auch, dass es genauso passiert sein kann, wie der Westen und die Ukraine es sagen.
Was Sie eben sagten, ist plausibel. Also das sind ja jetzt die Russen in dieses Gebiet, es ist nicht nur Butscha, es ist auch noch etwas südlich davon eine Ortschaft, werden sie beschossen. Das ist eine Kolonne mit Panzerspähfahrzeugen. Es gibt dort langanhaltende Kämpfe. Das hat zum Beispiel die DIA, also die US-amerikanische Defense Intelligence Agency, die hat selber darauf gesagt, man solle nicht vergessen, dass mehrere Wochen heftige Kämpfe in Butscha tobten. Vom 25. und 26. März, also das ist lange, lange nachdem die Russen dort gewesen sind, hat es diese Kämpfe noch gegeben. Und in einem Krieg ist es nicht so, dass die eine Seite ganz lieb und zivilisiert ist und die andere ganz böse und nur Verbrechen begeht. Also die Plausibilität, dass dort Sachen vorgekommen sind, ist aus der Situation an sich glaubwürdig. Aber es muss untersucht werden und es muss so untersucht werden, dass es von beiden Seiten untersucht wird und nicht, wie wir es hier jetzt sehen, dass eine Version quasi juristisch gestützt wird. Was übrigens auch in Russland, kann man sagen, auch der Fall ist, denn dort gibt es eine ganze Reihe von Urteilen, von Verurteilungen von Journalisten, die eine Version, die näher an der ukrainischen Version oder die ukrainische Version war, ich würde aus dem Stand sagen, 10 Fälle sind mir bekannt, die da Gefängnisstrafen für gekriegt haben. Also diese Sache ist hoch aufgeladen und das wäre eigentlich der Grund, warum man sie untersuchen sollte, und zwar mit einer internationalen Kommission, die möglichst unabhängig ist.
Ihrer Meinung nach, welche Rolle spielt Butscha heute eigentlich noch? Zum Beispiel für die Mobilisierung innerhalb der Ukraine, aber auch international. Ist es noch das große Thema, unter dem man die Unterstützung für die Ukraine vereinen kann?
Das ist die Funktion, die Butscha hat. Das würde ich sagen, das wird geschützt durch diese Art der medialen und juristischen Behandlung des Themas. Es ist auch so, dass ich das selber kenne, wenn sozusagen die üblichen Verdächtigen dann über Leute herfallen wollen, dann kommt das Argument Butscha-Leugner. Das ist so ähnlich wie Holocaust-Leugner. Ja? Also wird so eingesetzt. Und das ist der Erkenntnislage, die wir dazu haben, nicht angemessen. Also ich halte es für nicht angemessen. Sondern wie gesagt, es wäre dringend wichtig, nicht einfach immer gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass die Sachlage völlig klar ist, sondern dann darzulegen, warum es völlig klar ist, was völlig klar ist und auch die Argumente der Gegenseite, das heißt in diesem Fall der russischen Seite, die wir ja nicht hören im Westen, klar zu widerlegen und zu sagen, das stimmt nicht, weil. Und das eben in einem dialogischen Verfahren, wo beide Seiten die Möglichkeit haben, also in einem Gerichtsverfahren oder einer Untersuchungskommission. Und die sollte international aufgehängt sein, nicht innerhalb der NATO und nicht innerhalb der sozusagen des russischen Machtbereiches, sondern extern gemacht werden.
Sagt der Journalist Dirk Pohlmann und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einordnung.
Immer gerne für Kontrafunk.